Seit Beginn letzter Woche findet in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Nach Berichten sind dort bei den Bauarbeiten für die Stadien mehr als 6.500 Gastarbeiter gestorben. Darüber wurde im Vorfeld in der deutschen Öffentlichkeit sehr viel geredet. Aber wie sieht es denn eigentlich mit Arbeitsunfällen und vor allem tödlichen Arbeitsunfällen in Deutschland aus? Darüber möchte ich heute mit Renate Dillmann sprechen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Lehrerin und freie Journalistin. Guten Tag, Frau Hillmann. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wie ist es denn in Deutschland? Sie haben jetzt vor kurzem einen Artikel geschrieben über Arbeitsbedingungen in Deutschland und über tödliche Arbeitsunfälle. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Ja, also Anlass war, dass es im Ruhrgebiet in Duisburg im Stahlwerk von ThyssenKrupp einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben hat, bei dem ein junger Bulgare, Refat S., ums Leben gekommen ist. Er war 26 Jahre alt, sein zweiter Arbeitstag. Ich glaube, der Fall ist immer noch nicht richtig geklärt. Ja, das mich dazu bewegt, da noch mal ein bisschen genauer nachzugucken, wie ist es eigentlich mit den Arbeitsunfällen in Deutschland überhaupt. Und wenn man da anfängt zu googeln, findet man in 0, gar nichts natürlich eine ganze Menge Informationen und eben erschreckend viele Fälle. Es wird klar, dass im Prinzip in Deutschland mehr als ein Arbeiter pro Tag ums Leben kommen. Das ist, wenn man die Statistik der gesetzlichen Unfallversicherung, auf die man dann auch ganz schnell stößt, betrachtet, über 800.000 Unfälle an deutschen Arbeitsplätzen gibt. Und davon über 12.000, die schwer sind, also wo die Leute dann hinterher ihre Einkommensquelle verlieren, in Rente gehen oder sogar tot sind. Und natürlich, das ist eine ganze Menge mehr als ein Toter pro Tag. In Deutschland, im Unterschied zu dem, wie Sie es eingeleitet haben, zu Katar, jetzt kein großes Thema. Arbeitsunfälle werden in der Presse normalerweise in der Lokalpresse abgehandelt mit ein paar Zeilen. Wenn es Proteste gibt, kommen die mit Mühe und Not bestenfalls in die lokalen Blätter, in sowas wie die Nachrichten der Tagesschau, vom Heute-Journal und so weiter, stoßen sie im Normalfall überhaupt nicht vor. Und das ist ja schon eigentlich ganz beachtlich.
Jetzt sind die Unfälle insgesamt gesunken um 7,6%, aber die tödlichen sind gestiegen.
Einerseits ist das so ein gewisses Auf und Ab bei den Zahlen, das kann man schon feststellen. Und natürlich ist vielleicht auch pandemiebedingt ein bisschen weniger einfach an den Arbeitsplätzen passiert in Deutschland. Andererseits ist es auch eigentlich quasi kein Wunder, sich vorzustellen, dass die permanente Verdichtung des Arbeitspensums, die Arbeitshetze, von der man ja auch dauernd hört, wie sehr die gesteigert wird, die Leistung, die mehr verlangt wird von den Leuten, dass das alles dazu führt, dass mehr passiert, ganz schlicht. Ich meine, man kann umgekehrt sagen, natürlich gibt es auch Unfälle jenseits vom Kapitalismus. Das muss nicht immer diese Ursache haben. Wissen wir alle, auch in der Freizeit passiert viel. Auch wenn wir, was weiß ich, im eigenen Garten arbeiten, macht man den einen oder anderen Fehler, ist nachlässig, will irgendwie schneller was machen und passt nicht auf und so weiter. Also in der Sphäre gibt es natürlich auch einfach eine ganze Menge an Unfällen, die passieren. Worauf es mir ankam bei dem Gedankengang war aber zu sagen, es gibt aber auch durchaus sowas wie eine systemische Ursache. Und die kommt natürlich eigentlich überhaupt nicht zur Sprache.
Also Sie würden sagen, Unfallursache Kapitalismus. Genauer gesagt, dass die Arbeitnehmer ihr eigenes Berufsrisiko mit sich tragen, dass die Arbeitnehmer auch in gewisser Weise vor einem Dilemma stehen, schreiben Sie in diesem Artikel. Weil natürlich gibt es Schutzvorrichtungen, aber da halten sich natürlich die wenigsten Leute dran und die ArbeitnehmerInnen, die nehmen das dann in Kauf sozusagen.
Finde ich völlig richtig, dass, wie Sie das jetzt zusammengefasst haben, natürlich stehen die ArbeitnehmerInnen an den Arbeitsplätzen tatsächlich ständig vor der eigenen Kalkulation. Werde ich jetzt den durchaus vorgeschriebenen Unfallverhütungsvorschriften gerecht? Setze ich den Helm immer auf? Halte ich alle vorgeschriebenen Sachen ein, beispielsweise Maschine abstellen, wenn repariert wird, diesen Weg gehen, nicht jenen und so weiter. Das gibt es alles. Im Prinzip, vielleicht sollten wir da noch einen Unfallursache Kapitalismus will ja zunächst mal darauf hinweisen, dass die Arbeitsplätze schon, wenn sie eingerichtet werden, und da spielt ja erstmal die Gewinnerzielungsabsicht der Unternehmen die entscheidende Rolle. Schon wenn sie eingerichtet werden, wird nicht unbedingt darauf geachtet, dass die Arbeit, die dort gemacht werden soll, möglichst unschädlich, möglichst verträglich für die Arbeitnehmer ist. Das ist schon mal der erste Gesichtspunkt. Und dass es so viel Vorschriften darüber gibt, wie an den Arbeitsplätzen jetzt tatsächlich Unfälle verhütet werden, ist ja bereits eine Reaktion des Sozialstaats auf das permanente Stattfinden von Arbeitsunfällen in großer Zahl, auch mit erklecklichen Folgen, sodass der Sozialstaat, sich gezwungen sieht, die Unternehmen ein bisschen in ihrer robusten Art, mit der sie die Physis ihrer Arbeitnehmer verschleißen oder auch attackieren, zu bremsen. Davon zeugen die ganzen staatlichen Schutzbestimmungen, die es da gibt. Und die Reaktion der Arbeitnehmer selbst darauf ist jetzt eben wieder das Zweite. Wenn diese Unfallverhütungsvorschriften dazu führen, dass man eben in seiner Leistung ausgebremst wird, für die man aber nur bezahlt wird, oder dass das Zeit kostet und man das geforderte Pensum schlechter erreichen kann, dann kommt jetzt selbst bei den Arbeitnehmern eine Kalkulation zustande, die das, was doch zu ihrem Schutz eingerichtet ist, sozusagen vernachlässigt und die entsprechende Gefährdung in Kauf nimmt. Und eigentlich sollte da damit betont werden, ja, das ist jetzt hier kein Vorwurf sozusagen moralisierend an die Unternehmer, die Bösen, die auf den Gewinn aus sind. Das sind sie schon. Das ist die Art und Weise, wie in Deutschland produziert wird. Aber diese Konkurrenz, sowohl der Unternehmen untereinander, wie aber auch der Arbeitnehmer um die Arbeitsplätze, zwingt eben alle dermaßen haarsträubend mit der Gesundheit Fremder, das wären die Unternehmer, aber auch eigener Gesundheit umzugehen. Das wären die Arbeitnehmer selbst. Und das ist eigentlich eine so rigide Kritik an dem, wie in dieser Gesellschaft, der Marktwirtschaft, des Kapitalismus produziert wird.
Also Sie sagen, Gesundheit fällt unter eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und das ist ja natürlich sehr charakteristisch für den Kapitalismus, dass im Endeffekt alles unter eine Kosten-Nutzen-Abwägung gestellt wird. Gerade in einem globalen Kapitalismus, wo es natürlich unterschiedliche Schutzvorrichtungen und Gesetzgebungen gibt in unterschiedlichen Ländern, ist dann natürlich die Kosten-Nutzen-Abwägung auf der unternehmerischen Seite, die dorthin zu gehen, wo es am wenigsten Einschränkungen gibt. Wenn wir das ein bisschen mehr in einem globalen Kontext setzen, was ließe sich da dann schlussfolgern? Ich meine, es gibt in Deutschland sehr viele, Sie haben einige genannt, auch die Arbeitsstättenverordnung, die Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung und so weiter. Wandern Unternehmen dann einfach auch dorthin ab, wo es weniger Schutzverordnungen gibt?
Selbstverständlich, das ist durchaus ein wesentliches Moment, ein wesentliches Motiv für die Unternehmen, dass sie da, wo in sämtlichen Drittwelt- oder Schwellenländern Arbeitskräfte unter noch viel mieseren Bedingungen angeboten werden als hier, dass sie diese Bedingungen ausnutzen. Interessanterweise gibt es ja oft eine Menschenrechtskritik an entsprechenden Ländern, dass die eigentlich im Prinzip auf die durchaus auch deutschen Unternehmen zielen müsste, auf sämtliche internationalen und auch eben deutschen Unternehmen, die das mit Handkuss ausnutzen. Das hört man eigentlich auch seltener. Und umgekehrt, die Unternehmen, die können ja dann auch mit Hinweis auf die Möglichkeiten, die sie in diesen Ländern haben, hier dafür votieren und sind ja mit dem Argument auch gar nicht so ungehört geblieben, dass hier doch der regulierte Arbeitsmarkt, wie es dann heißt, eigentlich viel zu sehr ihren Gewinn behindert und deswegen mal ein bisschen dereguliert werden müsste. Also ich meine, die Bedingungen, unter denen inzwischen vor allem die migrantischen Wanderarbeiter in Deutschland arbeiten, die sind ja wirklich vom Feinsten und kommen dann, was weiß ich, auch in irgendeinem besonderen Fall, denk mal an die Fleischindustrie, die Schlachtindustrie in der Pandemie, da kommt man mal was auf als Skandal. dann wird sich auch da mal kurz drüber aufgeregt in der Öffentlichkeit. Dann gibt es vielleicht ein paar kleine Änderungen an dem, wie da verfahren werden darf. Und damit ist das Thema aber auch schon wieder abgelegt und wird für die ganze Zukunft dann unter dem Punkt, ja, ist nicht so schön, vielleicht ein bisschen bedauerlich, aber offenbar angesichts der globalen Konkurrenzverhältnisse nicht anders möglich, abgeheftet.
Ja, die Maschinerie muss weiter rollen. Mit diesem Titel wurde auch eine Recherche vorgestellt letzte Woche von dem Recherchekollektiv Korrektiv und da ging es um einen Todesfall bei Amazon. Und der Vorwurf war gar nicht der Todesfall selbst, das schien mit der Arbeit nichts zu tun zu haben, sondern der Vorwurf war der, dass einfach alle weitergearbeitet haben, obwohl gerade jemand in diesem Center verstorben war. Und das ist natürlich auch eine sehr entmenschlichte Facette dieses Kapitalismus, dass den anderen Kollegen und Kolleginnen dann nicht einmal eine Minute Zeit gegeben wurde, um zu verarbeiten, dass der Kollege gerade verstorben ist. Aber jetzt haben Sie eben noch die Gastarbeiter genannt und diese Statistiken, auf die Sie sich berufen von der Unfallversicherung, die sind natürlich dann bloß bei den gesetzlich Versicherten, oder? Schließen jetzt keine Todesfälle bei Schwarzarbeit mit ein.
Das natürlich nicht, aber also die sogenannten Wanderarbeiter in Deutschland, denke ich schon, dass die da mit erfasst werden. Natürlich, klar, soweit sie zumindest in irgendeiner Form von registriertem Arbeitsverhältnis stehen. Und natürlich ist festzuhalten, die tödlichen Arbeitsunfälle betreffen jetzt hier in Deutschland insbesondere erstens Männer, zweitens junge Männer, Migranten, die unter besonders hohem Arbeitsdruck in besonders wenig gesicherten Bereichen arbeiten.
Und da gibt es wahrscheinlich auch noch eine Dunkelziffer. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zurückzukommen auf die Rolle des Staates dabei. Sie haben gesagt, es ist bereits, also diese ganzen Arbeitnehmerschutzgesetze sind bereits eine Reaktion auf die Situation. Was könnte denn der Staat dort noch anders machen? Wie könnte er dem denn entgegenwirken noch?
Meines Erachtens nach ist das schon die ganz passende Art des Sozialstaats zu reagieren, wenn man nämlich sich klar macht, der Sozialstaat gehört ja zur Marktwirtschaft oder zum Kapitalismus dazu. Das ist die Wirtschaft, auf die er sich bezieht. Also ist das, was eigentlich die tiefere Ursache von solchen stetigen Arbeitsunfällen ist, nämlich Arbeit. Die Produktion von Waren soll dazu dienen, Unternehmen Gewinn zu erbringen. Das ist die tiefere Ursache. Das ist gewollt. Das ist ja die Basis, auf der diese Wirtschaft und der dazugehörende Staat beruhen. Und deswegen kann eigentlich der Sozialstaat nicht mehr als darauf zu reagieren und gewissermaßen ein Übermaß zu verhindern, um, was weiß ich, die Reproduktion der Arbeiter als insgesamt zur Verfügung stehender Klasse für die Gewinnabsichten der Unternehmen herzustellen, dafür zu sorgen, dass seine Bevölkerung als Ganze irgendwie überlebt und sich immer weiter reproduziert. Das ist seine Aufgabe. Also das andere, dass wir jetzt gewissermaßen einen Idealismus über den Sozialstaat zu sagen, ja, der könnte doch oder der müsste doch, wenn es schon so was Schlimmes gibt, doch ganz anders durchgreifen und die Grundlage ändern. Nein, das kann er nicht. Er beruht ja darauf, dass es genau diese Wirtschaft gibt. Und insofern ist der Sozialstaat diejenige Staatsfunktion, die dafür sorgt, dass das Fortbestehen einer gewinnproduzierenden Wirtschaft mit dem Kollektiv der Arbeitskräfte, mit dem Kollektiv eines Volks, das dann auch die entsprechenden Kinder auf die Welt bringt und für den Weiterbestand dieses Systems sorgt, dass das alles funktioniert. Das ist seine Aufgabe. Der wird da in Deutschland, kann man sagen, gewissermaßen wirklich hervorragend gerecht. International ist der deutsche Sozialstaat gewissermaßen berühmt. Das bedeutet umgekehrt, das sind eben alles die Notfälle, die eine kapitalistische Wirtschaft hervorbringt und die dann ein Sozialstaat, wenn er die Mittel dazu hat, wenn sich das für ihn im internationalen Vergleich lohnt, entsprechend reaktiv einpegelt, sodass tatsächlich die Benutzung der Arbeitsbevölkerung nachhaltig passieren kann. Das ist seine Aufgabe, nicht mehr, nicht weniger.
Ja, die Benutzung der Arbeitskräfte, genau. Ich meine, ich bin auch schon Gabelstapler gefahren, ohne Befugnis und ungesichert auf 7 Meter Höhe geklettert auf dem Bau und so. Mhm. Das ist, also da kann ich mir einfach nicht vorstellen zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, so, weil die Kollegen machen es nämlich. Und wenn dann was passiert, mei.
Sie haben doch jetzt eigentlich nochmal ganz genau gekennzeichnet, wie da die Überlegungen eines Arbeitnehmers im gewissermaßen unterstellten Unterbietungswettbewerb mit seinen Kollegen aussehen und dass man sich da natürlich herzlich wenig rausnehmen kann. Und das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, wie weit die Meinungsfreiheit geht. Ne? Also so weit, dass man im Betrieb mal sagen könnte, offen und unbefangen, was ist hier eigentlich los? Das geht doch voll auf unsere Kosten und sowas nehme ich nicht weiter hin. So weit geht es jedenfalls nicht. Das weiß jeder deutsche Arbeitnehmer.
Also dann am Ende würden Sie schon sagen, dass es eher etwas Systemisches ist und nicht, dass man jetzt sagt, ja, dann macht's das doch mal.
Zum Systemischen gehört ja geradezu, also unbedingt dazu, dass das auch für die Arbeitnehmer gilt. Also die stehen ja auch in einer Konkurrenz untereinander und nur heißt ihr, das, worum sie konkurrieren, eben nicht Gewinn am Markt, Geschäft machen und so weiter, sondern ihr, das, was sie haben wollen, ist wenigstens diesen Arbeitsplatz nicht verlieren, weil sonst für mich alles aus ist. Das ist das, worum die Arbeitnehmer konkurrieren und aber natürlich durchaus mit der gleichen Härte und und für sie ziemlich verderblichen Folgen.
Was können
und deswegen ist ja auch für sie die einzige Möglichkeit an dieser Stelle zu begreifen, ja, Konkurrenz ist für uns, im Unterschied zu den Unternehmen, ist das nicht unser Mittel. Wir müssen ganz anders agieren. Wir müssen uns zusammenschließen und gemeinsam da was gegen tun. Ich meine, das ist jetzt ein uralter Schluss, den ich da zitiere. Das ist nämlich quasi der Gründungsbeschluss der Gewerkschaften, dass der heute in Vergessenheit geraten ist. Äußerst bedauerlich.